Also die Jungen haben das da etwas leichter wie wir Älteren, ohne Text und ohne Bewegung da mitzumachen. Super war's, Gottes Kraft ist groß und stark. Und jetzt habe ich noch eine Frage an die Technik. Geht mein Beitrag?
Wir werden es feststellen.
Okay. Ich fühle mich zurückversetzt in die Anfänge meiner Zeit. Ohne Beamer, ohne Mikro, ohne Lautsprecher und doch wurde Gottes Wort verkündigt. Ja, genau. Aber wir werden es versuchen, ob es klappt. So. Kann man was sehen? Christsein. Kampf oder Krampf oder umgekehrt Krampf oder Kampf. Wir haben ja in den letzten Wochen in der Predigt jeweils am Sonntagvormittag hier den sogenannten Epheserbrief, also das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Christengemeinde in Ephesus. Über den haben wir abschnittsweise jeweils am Sonntag eine Predigt gehört. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Epheser, an die Christengemeinde dort, nämlich ganz elementare Wahrheiten über das Christsein vermittelt. Er schreibt unter anderem, dass jeder Mensch ohne Christus sozusagen tot ist in seiner Sünde. Er schreibt, wie Stefan schon angedeutet hat, dass wir ohne Verdienst gerecht werden aus seiner Gnade und gerettet werden, dass es wie ein Geschenk ist, das Gott uns anbietet und das man nur annehmen muss. Er berichtet in verschiedenen Bildern von denen, die zu Christus gehören und schreibt, sie sind wie eine Familie Gottes, keine Fremden, keine Menschen, die eigentlich nur herbeigelaufen sind, sondern sie sind sogar Bürger in Gottes Reich. Er bezeichnet die Familie wie eine große Gemeinschaft und Gemeinde oder an anderer Stelle sagt er, die Gemeinde ist so wie ein Tempel, der aufgebaut ist, wo jeder Stein wichtig ist und so wächst er zur Ehre Gottes. Jemand hat gesagt, er berichtet also in seinem Brief von Gottes herrlichem und wunderbarem Volk und zeigt, wie die Gemeinde Gottes wächst, wie sie wandelt. Er spricht aber auch ganz praktisch von Dingen, zum Beispiel von dem persönlichen Leben als Christ, wie das funktioniert. Und ihr wisst ja, ich bin ein Praktiker immer gewesen und bin es leider oder Gott sei Dank bis heute noch geblieben. Mich interessiert immer auch in diesen Briefen des Neuen Testaments oder überhaupt in der Bibel, wie schaut denn das, was so theologisch oft vermittelt wird, ganz praktisch aus. Und deshalb ist der Apostel Paulus, er war ja auch ein Zeltmacher, also auch ein Praktiker, er ist ja auch sehr praktisch in diesen Dingen und er spricht zum Beispiel darüber, wie ein Mann seine Frau behandeln soll, zum Beispiel in der Ehe, in der Familie, wie man seine Kinder im Sinne Gottes leiten und anleiten, wir sagen halt, erziehen kann. Und Anton Schulte hat einmal gesagt, was nutzt die ganze Erziehung? Sie machen uns ja doch alles nach. Das heißt also, wie wir auch Vorbilder sein können in der Familie. Er spricht davon, wie die Arbeitgeber, ja die Unternehmer würde man heutzutage sagen, mit ihren Mitarbeitern umgehen sollen. Ob sie es im Krankenstand kündigen dürfen oder nicht, das steht zwar nicht im Epheserbrief, aber immerhin, es stehen ganz bestimmte Grundsätze drinnen, wie das alles geschehen soll. Und er zeigt uns, dass wir neue Menschen geworden sind in Jesus Christus. Im Korintherbrief sagt er zum Beispiel, ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Und stellt euch vor, ein neues Geschöpf, wenn es zur Welt kommt und gesund geboren wird, dann hat es im Endeffekt alles, was es zum Leben braucht, bereits mitbekommen. So ein Baby, wie wir jetzt unser viertes Urenkel gekriegt haben, so ein Baby hat alles, was es braucht. Innereien, das heißt lebenswichtige Organe wie Lunge, Herz, Nieren, Magen, Därme, Leber und was es noch alles gibt, ich bin kein Arzt, aber jedenfalls, da ist alles da, äußere Dinge. In der Regel hat es 10 Finger, 10 Zehen, 2 Ohren. Man braucht die nicht irgendwann einmal dran picken oder eine Nase eben dran setzen. Das ist alles vorhanden. Der neue Mensch ist geschaffen, aber also ein Kind muss lernen. Es muss sich entwickeln. Es darf nicht immer so klein bleiben und es muss wachsen. Und alles das verbindet der Apostel Paulus besonders in diesem Epheserbrief an die Gemeinde. Er zeigt diese wichtigen grundsätzlichen Dinge. Es ist zwar der Mensch fertig, wenn er geboren wird, aber er ist immer noch zum Wachsen, diese Gene sind auch in ihm. Er ist zum Wachsen geschaffen. Und wir sitzen jetzt da ohne Kinder und sind alle ungefähr 1,60 Meter groß geworden seit unserer Geburt. Ich weiß nicht mehr, wie groß wir waren, wie wir geboren wurden. Vielleicht 50, 51 Zentimeter oder so und 3,20 Kilo schwer, weiß ich auch nicht. Aber inzwischen haben wir, ich will mein Gewicht gar nicht sagen, ein gewisses Gewicht erreicht und eine gewisse Größe und eine gewisse Statur. Wir sind gewachsen. Zum Schluss seines Briefes kommt aber der Apostel Paulus nun auf einen ganz wesentlichen Aspekt des Glaubenslebens zu sprechen. Er weist uns darauf hin, dass es im Leben des Christen und der Gemeinde nicht nur um Wohlfühlen geht, nicht nur ums Gutgehen geht, nicht nur ums Kuscheln auf dem Sofa, nicht nur um die Geborgenheit in den Armen und am Herzen unseres großen Gottes und um seine Liebe. Das zwar auch, das ist die Voraussetzung, dass Gott es gut mit uns meint. Aber es geht auch um Herausforderungen. Es geht um Krisen. Es geht um Kämpfe. Aber er macht auch deutlich, dass Gott für solche Ereignisse seinem Volk ganz bestimmte Schutzmechanismen mitgegeben, vorgesehen und bereitgestellt hat, die uns in die Lage versetzen, nicht zu unterliegen, sondern zu bestehen, zu gewinnen und zu siegen. Und was er in diesem Zusammenhang schreibt, das probiere ich jetzt einmal, ob das geht, das wollen wir uns jetzt einmal anhören und ansehen. Es ist auch interessant, wie sich ein Künstler dieses Wachsen und dieses Werden und dieses Ausgerüstetsein des Christen vorgestellt hat. So, jetzt probieren wir es einmal. Da ist er schon. Also das geht schon.
Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll.
Der Apostel Paulus spricht. spricht also in diesem Abschnitt von diesem Kampf, in dem der Christ und in dem die Gemeinde steht. Ich werde unter vier Gesichtspunkten diesen Abschnitt etwas aufschlüsseln. Erstens der Kampf, zweitens der Feind, drittens die Ausrüstung und viertens gemeinsam voran im Kampf. Erstens also der Kampf. Wir haben gehört und lesen im Wort Gottes: Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Bevor hier die Bibel also und Paulus auf den Kampf des Christen zu sprechen kommt, schickt er etwas ganz Wesentliches voraus. Nämlich, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir kämpfen nicht auf den Kampf und den Sieg zu, sondern der Christ kämpft vom Sieg her. Er weiß also, wer hinter ihm steht. In Johannes 1, 4, Vers 4 steht: Wer der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Dieser Sieger ist es, der hinter uns steht und in dessen Macht und Kraft wir eigentlich stehen und kämpfen. Und dieser Sieger, so sagt der Apostel Paulus, hat für jeden von uns die entsprechende, angepasste und brauchbare Schutzausrüstung vorhanden. Es ist ja nicht so sehr gut, wenn jemand eine Rüstung oder ein Gewand trägt, das für einen Kampf tauglich ist und ihm dieses Gewand gar nicht passt, oder? Im Alten Testament, da findet sich zum Beispiel eine Begebenheit wieder, wo David gegen einen Riesen kämpfen wird oder soll. Und der Saul, das war der König der damaligen Zeit, und der hat gedacht: Ich habe eine tolle Rüstung. Einen gescheiten Panzer, ein Riesenschwert, einen gescheiten Spieß, einen guten Helm und gute Schuhe. Und dem David, das war wer? Das war eigentlich ein junger Mann oder ein Jüngling, wie es im Alten Testament noch heißt, ein junger Bursche, der Hirte war. Und er hat gesagt: Meine Rüstung, so hat der Saul gedacht, die ziehen wir jetzt dem David an, denn wenn er gegen diesen riesen Goliath zu kämpfen hat, da ist es sicher gut, wenn er gut ausgerüstet ist. So, und dann hat der schmächtige Birbal, wie wir sagen würden, die riesige Rüstung des Sauls angezogen. Und da steht im Alten Testament, dann hat er ein paar Schritte gemacht, und was war dann? Dann ist er fast gestolpert und hingefallen und hat gesagt zu Saul: Mein lieber Herr König, Eure Majestät, die Rüstung, die ist zwar super, aber die passt nicht für mich. Die taugt mir nicht. Die ist nicht für mich gedacht. Wisst ihr, jeder hat im Kampf, auch im Kampf des Glaubens, eine besondere Aufgabe und Herausforderung. Und deshalb brauchen wir auch eine besondere Rüstung oder Schutzausrüstung. Und die, sagt Paulus, hat Gott bereit. Die ist nur da, Vers 11, um angezogen zu werden. Und die passt da. Die taugt da. Die ist brauchbar für die Herausforderungen, in die Gott uns hineinstellt. Übrigens, ich habe noch geschaut in der Konkordanz, also in dem Verzeichnis der biblischen Dinge, und da kommt das Wort Kampf oder Kämpfen im Alten Testament interessanterweise nur dreimal vor, im Luthertext. Nur dreimal. Im Neuen Testament kommt es 18 Mal vor und davon nur einmal bei Jesus. Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle. Und 17 Mal in den Briefen des Apostel Paulus. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Kampf, von dem Paulus schreibt, eigentlich so richtig erst begonnen hat, als sich die Gemeinde Jesu entfaltete, entwickelte und verbreiterte. Ja, dort, wo nichts geschieht, dort macht man auch keine Fehler. Dort wird man auch nicht herausgefordert. Dort sagt jemand: Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Also, es ist so, dass der Kampf erst sich auch so stark entwickelt hat in dieser Zeit, so sehen wir es im Neuen Testament. Es ist das Leben des Christen also kein Krampf, sondern ein Kampf. Etwas, was nicht in einem aussichtslosen Bemühen um einen gnädigen Gott gipfelt, so wie Luther, da sind wir auch schon darauf hingewiesen worden, es am Anfang seines Lebens verstanden hat. Nämlich, er hat versucht, mit Einsatz seines ganzen Wesens vor Gott gerecht zu werden. So lesen wir in seiner Biografie. Er hat Wallfahrten unternommen, er hat Prozessionen unternommen, er hat sich auf den Knien über bestimmte Treppen zu bestimmten Gnadenstätten emporgearbeitet, aber er hat seine Schuld nicht vergeben bekommen. Er ist sie nicht losgeworden. Das ist der Krampf, um den es geht. So verstehen wir unser Christsein auf keinen Fall, sondern diese Gnade Gottes ist oder dieses ewige Leben, um das Luther und auch andere Menschen vielleicht darunter kämpfen, ist ein Geschenk. Und ich habe mich noch nie um ein Geschenk bemüht. Ich habe es nicht erarbeitet. Ich habe es manchmal auch gar nicht verdient. Und es ist mir doch gemacht worden. Es war also eine Sache, die ich nur anzunehmen brauchte. Und aufgrund dieses Geschenkes sagt die Bibel, wer das annimmt, nämlich Jesus Christus, der ist ein Kind Gottes geworden. Wie viele ihn aber aufnahmen, so lesen wir in Johannes 1, Vers 12, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden und zu heißen. Und diese Kinder Gottes, so macht Paulus hier deutlich, leben zwar noch in der Welt und sind umgeben vom Feind. Deshalb erinnert der Apostel Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus und sagt, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf. Kämpfe den guten Kampf. Er sagt nicht, mach noch ein schönes Nickerchen, einen gemütlichen Spaziergang oder eine Wanderung durch die wunderschöne, blumenreiche Parkanlage deines Lebens und deines Glaubens. Das sagt er nicht, sondern er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und er selbst, Paulus, sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Ich weiß nicht, wie viel von euch mehr oder weniger interessiert die Olympischen Spiele, die zurzeit in Südkorea laufen, verfolgen und sich mitfreuen mit den Medaillen, die die Österreicher machen. Heute früh übrigens hat der Hirscher, habe ich gehört, auch wieder seine zweite Goldmedaille gemacht. Aber gestern, wenn ich mich täusche, war etwas sehr Interessantes zu hören. Da war die sogenannte Anna Veit, kennt ihr die? Ja, sicher kennt ihr es. Also die Anna Veit, das ist so eine Skiläuferin, die ist runtergefahren und der ist schon gratuliert worden zur Goldmedaille, weil sie eine gute Zeit gehabt hat und als Erster und als Beste durchs Ziel gefahren ist. Und dann kommt der andere, die war aus der Tschechoslowakei oder ist aus der Tschechoslowakei, und die ist auch schnell gewesen, sogar um, bitte, Achtung, um eine Hundertstel Sekunde schneller wie die Anna Veit. Und das hat sie die Goldmedaille gekostet. Die haben sie durchkämpft durch die Stangen bis zum Letzten. Aber das Wichtigste war, wie man oder wie sie übers Ziel gekommen sind. Also, auf was die alles verzichtet haben in ihrer Zeit und in ihrem Vorlauf, das möchte ich nicht wissen. Aber es geht darum, einen Kampf zu kämpfen, der wichtig ist, den Gott uns aufgetragen hat. Und das Wesen dieses Kampfes, sagt der Apostel Paulus, wir kämpfen in diesem Abschnitt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, auch nicht gegen Fleisch und Blut. In der Hoffnung für alle heißt es, nicht durch ein Heer oder nicht durch eine menschliche Kraft kämpfen wir oder auch nicht dagegen. Es ist interessant, wer war schon von euch in Israel? Und wer hat den Leuchter gesehen vor dem Parlament, den siebenarmigen, zwar nicht goldenen? Und da steht unten auf dem Fuß des Leuchters ein Bibelvers eingraviert. Übrigens, der Leuchter zeigt die ganze Geschichte Israels in verschiedenen Formen und Weisen. Und da steht unten das Wort aus Sacharja 4, Vers 6. Und da steht in Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Heer oder Macht geschieht der Sieg, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Ich habe einmal einen Reiseleiter gehabt, der war Panzerofficier und der hat dann scherzhaft dazu gesagt, aber ganz ohne Heer geht es natürlich auch nicht. Natürlich, wenn man Offizier ist, muss man dem Heer auch eine gewisse Ehre erweisen. Also er sagt, das Wesen dieses Kampfes ist nicht mit Fleisch und Blut, das heißt nicht aus unserer eigenen Kraft, aber auch nicht gegen jemand, der aus Fleisch und Blut ist. Und das ist ein geflügeltes Wort im Neuen Testament. Also nicht wie die Kreuzfahrer, die von England oder von Mitteleuropa aufgebrochen sind und die heiligen Stätten mit Feuer und Schwert befreien wollten. Es ist auch kein Glaubenskrieg damit gemeint. Ob er jetzt ein christlicher unter Anführungszeichen oder ein anderer religiöser Glaubenskrieg zu sein scheint, weder Christen noch Moslems, weder irgendwelche anderen mit Bomben und Raketen sind hier gemeint. Und wie das auch ausgelegt wurde in der Vergangenheit, ich bin der Überzeugung, das war nicht gemeint, was Paulus sagt, wir haben zu kämpfen. Im Gegenteil. Als Jesus verurteilt wurde und abgeführt werden sollte, da war einer, das war, ich sage es einmal ganz salopp, ein bisschen ein Hitzkopf. Das war der Apostel Petrus. Und der hat im Garten Gethsemane, und ich bin immer überrascht, wie das überhaupt passieren konnte, während der Verhaftung Jesu ein Schwert dabei gehabt. Und hat, wie sie ihn verhaften und vielleicht fesseln oder festnehmen wollten, sein Schwert gezogen und hat nach einem geschlagen. Und hat nur bei diesem Schlag nur das rechte Ohr erwischt. Das ist für mich ein Wunder, wenn man mit so einem Schwert einfach in der Dunkelheit des Gartens zuschlägt. Und Jesus hat ihn zurechtgewiesen und hat gesagt, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert gebraucht, der wird durchs Schwert umkommen. Also ist hier nicht ein Kampf mit Schwert und Bogen oder Bomben und Granaten gemeint. Im Gegenteil, Jesus hat zur selben Zeit dann gesagt, glaubst du denn nicht, dass mein Vater mir mehr als 12 Legionen Engel senden könnte, um mich aus dieser Situation zu befreien? Das Wesen des Kampfes ist also nicht menschlicher Natur, sondern es ist Licht gegen Finsternis. Licht gegen Finsternis. Und ich möchte euch jetzt was verraten, was ich eigentlich sehr selten mache. Ich denke, dass auch jede Predigt, jedes Reden von Gott, jedes Zeugnis weitergeben, jedes Traktat, das man weiterreicht, letztlich ein Angriff auf das Reich der Finsternis ist und deshalb dem Teufel nicht wohl dabei sein kann. Und er dies und jenes versucht, um uns das Ganze madig zu machen oder zu verhindern. Ich habe heute Nacht so einen Albtraum gehabt, ich habe geglaubt, ich kann die Predigt gar nicht halten. Und in der Früh, als ich munter geworden bin, ist mir eingefallen, du sprichst ja über den Kampf der Finsternis gegen das Licht. Und jetzt bin ich da und bin ganz frei, euch diese Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, zu sagen. Mit Finsternis meint Gott nicht die Nacht, wenn die Lichter abgedreht werden und der Mond aufgeht, sondern er meint den Bereich dessen, den der Teufel beherrscht. Wir kommen gleich später noch drauf beim Feind. Der Teufel ist für ihn eine Realität. Es ist nicht irgendeiner mit Härnl und einem Schwanz oder so, sondern er ist eine Realität. Und es heißt hier, wir haben zu kämpfen, nicht mit Fleisch und Blut. Dieser Widerstand ist nicht nur äußerlich sichtbar von und durch Menschen, durch die sich ja das Böse manifestiert und gegen uns auftritt, sondern dieses Kämpfen und dieses Wesen ist auch in unserem eigenen Leben noch vorhanden. Der Apostel Paulus, der Jesus Christus angenommen hat und ein großer Völkerapostel war, schreibt im Römerbrief: Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und dieser Ausdruck, der weist uns darauf hin, dass aus unserem Leben der Kampf auch dadurch entsteht, dass wir immer noch Menschen sind. Zwar erlöste Menschen, aber immer noch Menschen, die umgeben sind von Versuchungen, von Problemen, von Dingen, die uns zum Kampf herausfordern. Galater 5, Vers 16, auch im Paulus Wort sagt, die Werke des Fleisches kämpfen gegen die Werke des Geistes. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Wenn ich manchmal was entdecke und siege und ich brause innerlich so auf, was leider auch noch da und dort meine Art ist, dann frage ich mich, woher kommt es, dass ich plötzlich so zornig bin? Oder wenn ich manchmal wirklich, obwohl ich weiß, dass ich mit meinem Gott über die Mauern springen kann, so steht schon im Neuen Testament, plötzlich so entmutigt bin und sage, ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, es geht nicht mehr weiter. Woher kommt es? Und viele andere Dinge. Wenn ich plötzlich eine Versuchung sehe oder höre oder lese in der Zeitung, in einem Film, auf einem Plakat, wieso regt sich plötzlich manchmal, wie Paulus sagt, ich spreche jetzt vielleicht mehr zu den Männern als zu den Frauen, die Lust in mir? Woher kommt es? Es ist ein Kampf, dem entgegenzutreten. Und zweitens sagt dann der Apostel Paulus, es gibt diesen Kampf zu kämpfen, nämlich gegen einen Feind. Der Feind ist nicht ein Feind aus Fleisch und Blut, sondern der Feind besteht in unsichtbaren Mächten, Gewalten und Herrschern, die in der Finsternis, sagt er, dieser Welt herrschen. Zwei Dinge. Unterschätze den Feind nicht und überschätze deine eigene Kraft nicht. Ich habe viel gelernt beim Apostel Petrus. Der hat einmal gesagt zu Jesus, wie er gesagt hat zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verlassen, wenn der Feind kommt und ich verhaftet werde. Da hat der Petrus gesagt, und wenn's alle davonlaufen, Herr, ich nicht. Was war das? Das war eine Überschätzung seiner eigenen Kraft. Das war eine Unterschätzung des Feindes. Und in dem Fall ist ihm der Feind, diese Mächte, diese unsichtbaren Dinge, nicht in Form eines gewaltigen römischen Heeres entgegengetreten, sondern in Form einer Mitarbeiterin vom Hohen Priester. Luther übersetzt das Wort eine Magd. Also eine ganz normale Frau ist ihm entgegengetreten. Sie hat sich auch nicht, entschuldigt, nicht vor ihm entblößt und hat ihn versucht zu verführen. Nein, sondern sie hat nur gesagt, hey, du warst auch einer, der im Garten war und du gehörst auch zu ihm. Und Petrus hat angefangen, die Kraft zu verlieren und hat etwas vergessen, nämlich auf die Waffenrüstung Gottes zurückzugreifen, sage ich jetzt einmal, und hat angefangen zu fallen. Und wie das dritte Mal diese Versuchung an ihn gekommen ist, da steht in der Bibel, er hat sich sogar verflucht und hat gesagt, nein, das gibt's nicht, ich war nicht dabei, du hast dich ganz bestimmt getäuscht. Also unterschätze den Feind nicht, aber überschätze auch deine eigene Kraft nicht. Der Gegner, sagt die Bibel, ist listig. Ich würde sagen hinterlistig. In Vers 10 heißt es, oder 11, wir sollen bestehen gegen die listigen Angriffe des Teufels. Nicht Fleisch und Blut, von daher kommen sie zwar, aber sie sind es nicht, sondern da gibt es andere Gegner. Mächtige, nennen sie Paulus, gewaltige Herren, böse Geister. Und in der Hoffnung für alle steht, die im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das Gefährlichste für mich ist immer das, was ich nicht sehe und was aber sehr gefährlich ist. Ich sage schon, ich bin ein Praktiker und ich mache vieles selbst, auch im Haus noch und da und dort. Aber wovor ich einen unheimlichen Respekt habe, ist der Strom. Ist der Strom. Ich bin immer sehr interessiert, wie die Elektriker mit diesen Kabeln umgehen und sagen, da kann nichts passieren. Und trotzdem habe ich einmal gesehen, wie es einen unter meiner Werkbank umgehauen hat, weil er zwei falsche Drähte erwischt hat. Also das Ding, das man nicht sieht, das aber eine enorme zerstörerische und negative Kraft entwickeln kann. Da steigt einer auf ein Dach von einem Waggon und kommt zu nahe an die Starkstromleitung der Bundesbahn und schon trifft ihn der Schlag und beschädigt sein Leben. Es bringt ihn vielleicht sogar um. Davon spricht Paulus. Für ihn ist der Böse und das Böse und der Teufel nicht irgendjemand, sondern es ist eine Realität. Er ist Realist in der Weise. Und wer glaubt hat, dass die Schlange im Paradies so wild und gefährlich ausgeschaut hat, das mag gar nicht sein. Aber in ihr steckte die Versuchung an die Eva. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist die eine Seite. Brüllender Löwe. Also vor dem muss man Respekt haben. Das ist kein Katzel zum Streicheln, sondern das ist ein wildes, gefährliches Tier. Aber er sagt auch, in mir wohnt nichts Gutes. Durch Menschen kommt oft dieses Gegenüber, das sich als Kampf entwickelt. Wodurch? Manchmal durch Ablehnung. Manchmal durch Spott. Manchmal vielleicht durch Verachtung deiner Person selbst. Das ist gar nicht so einfach, es hinzunehmen und wegzunehmen. Aber wenn es wer wird, ist es die Verfolgung. Wie viele tausend Christen werden heute verfolgt, eingesperrt, getötet? Das ist ein Kampf. Wie Paulus später sagt, steht fest, haltet durch, verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und die Geschichte der Kirche, inklusive der Märtyrer, sind ja ein beredtes Zeugnis dafür, wie solch ein Glaubenskampf nicht mit Pfeil und Bogen, sondern mit dem Bekenntnis zu Christus und mit der Vernichtung andererseits ausgegangen ist. Das, wo Paulus sagt, in mir wohnt nichts Gutes, das stellt sich oft uns gegenüber ganz anders dar. Da ist, ich habe schon erwähnt, die Entmutigung. Da ist die Angst. Oder kennt ihr das nicht? Sogar Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und deshalb kämpfen wir vom Sieger her. Ich habe die Welt überwunden. Woher kommt der Hass manchmal aus unserem Herzen? Vielleicht sage ich jetzt da was ganz Gefährliches oder Verkehrtes, oftmals auch gegen unsere Brüder und Schwestern. Woher kommt es, dass ich den nicht leiden kann oder die? Woher kommt die Unversöhnlichkeit, dass man aneinander vorbeigeht und dann gar nicht anschaut, weil einmal irgendetwas, irgendwo, irgendwann vielleicht passiert ist? Die Lieblosigkeit, die Heuchelei, der Hochmut. Jesus sagt nicht die ungewaschenen Hände beim Essen, obwohl ich möchte, jetzt sind keine jungen Leute mehr da, das schon befürworten, dass man sich die Hände vor dem Essen wascht. Aber das ist nicht die Reinheit, um die es geht, oder die Beschmutzung des Lebens, sondern aus dem Herzen kommen. Lest es einmal nach in Matthäus 15, 18. Dies und jenes und jenes. Und dann sagt Jesus, daraus wird der Mensch unrein. Wir haben einen gewaltigen Feind, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und jetzt geht's ganz schnell. Jetzt kommt nämlich die Waffenrüstung Gottes. Über diese Waffenrüstung, da könnten, oder die Ausrüstung, da könnten wir eine ganze Woche, eine Bibelwoche halten. Das habe ich nicht vor. Die Predigt wird gleich zu Ende sein. Ein Kampf kann nur in einer entsprechenden Ausrüstung geführt und gewonnen werden. Daher ist die Schutzausrüstung Gottes unbedingt notwendig. Der Apostel Paulus schreibt in Vers 11, zieht die Waffenrüstung an. In Vers 13, ergreift die Schutzausrüstung Gottes. Ohne die darf man nicht einigen. Ich war ja lange Zeit beim Roten Kreuz tätig. Wir haben ein striktes Verbot gehabt, als Rotkreuzler in ein brennendes oder verqualmtes Gebäude zu gehen, um Menschen zu retten, obwohl wir Rotes Kreuz waren. Warum? Ja, weil wir nicht die nötige Schutzausrüstung haben. Da muss die Feuerwehr her, mit Masken, mit anderen Ausrüstungen, und die darf rein und die Leute auszubringen. Wir hätten uns selbst gefährdet, wenn wir ohne diese Ausrüstung hineingegangen wären. Genauso ist es bei unserem Kampf. Wenn du meinst, du schaffst es selbst, gegen deine inneren und äußeren Anfechtungen und Versuchungen und Kampfesmittel zu führen, dann liegst verkehrt. Ergreift die Ausrüstung Gottes. Die passt, wie bei David. Er hat gesagt, die Ausrüstung passt mir nicht. Die kann ich nicht brauchen. Aber trotzdem hat er sich ausgerüstet. Aber mit dem, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Was hat er mitgenommen? Bitte? Eine Schleuder und? Fünf Steine. Und die hat er in der Tasche, eine da, in seiner Hirtentaschen. Und mit der ist er losgezogen gegen den Goliath. Aber nicht nur mit der. Denn der Goliath, der hat ihm was entgegengeschleudert. Zwar nicht mehr seinen Spieß, dazu ist er nicht mehr gekommen, und auch nicht sein Schwert, das war schon vorbei, sondern er hat ihm die Verachtung entgegengeschleudert und hat gesagt, ha, du kommst zu mir, dem Riesen, dem stärksten Menschen aus den Philistern, du kommst daher wie ein kleiner Bub mit der Schleuder und mit Steinen, ja, glaubst denn du, ich bin niemand? Und hat seinen Hochmut ausgespielt, und das hat natürlich den David betroffen. Was ihr Mennoniten, die 200 Leute in ganz Österreich, das ist ja gar nichts. Was wollt denn ihr schon? Ihr seid auch Kirchen? Oder seid ihr vielleicht eine Sekte? Oder wie geht denn das bei euch? Und so weiter. Ist euch das noch nie passiert? Natürlich. Aber hinter David stand noch jemand anderer. Er hat gesagt, du kommst zu mir voll ausgerüstet, unbesiegbar, zumindest denkst du so, ja. Aber ich komme so daher, wie Gott es mir aufgetragen hat, aber ich komme in seinem Namen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also über die Waffenrüstung könnte man ganze Wochen sprechen. Ich möchte es nur kurz durchgeben oder durchgehen lassen. Da ist einmal der Gürtel der Wahrheit vor der Lüge und Heuchelei. Das ist unsere Stärke. Wir verkünden nicht irgendetwas, was den Menschen gefällt. Wir leben nicht irgendetwas, so wie sie gerne es hätten, sondern wir leben die Wahrheit. Dann ist da der Brustpanzer der Gerechtigkeit vor Hass und Unterdrückung. Ein Christ kämpft nicht mit irgendwelchen Vorteilen oder irgendwelchen Intrigen, sondern er kämpft einen echten und ehrlichen und wir sagen heutzutage authentischen Kampf vor Hass und Ausgrenzung. Dazu braucht er ein gutes Schuhwerk. Da würde man jetzt sagen, das schaut nicht so gewaltig aus, die paar Sandalen da, aber ist immerhin weit besser wie barfuß. Und ein reitender Soldat, der hatte sogar Stiefel mit Sporen vorn dran, damit er die gegenseitigen Pferde attackieren konnte. Das braucht einer, der zu Fuß geht, nicht. Aber er braucht ein gutes Schuhwerk und die Bereitschaft zur Friedensmission. Jesus hat einmal gesagt, wer mir gehört, der ist ein Friedensstifter. nicht ein Unruhestifter, ein Kapronstifter, sondern ein Friedensstifter. Dann braucht er nur was? Er braucht das Ganzkörperschild zum Schutz vor Angriffen. Ein Ganzkörperschild war etwas, was den ganzen Körper des Soldaten bedeckt hat. Und dieses Ganzkörperschild nennt Paulus den Schild des Glaubens oder des Vertrauens in Gott. Nicht des Vertrauens in sich selber, sondern des Vertrauens in Gott. Und mit dem kann man, sagt er, alle Brandpfeile des Gegners abwehren. Interessante Sache. Dann setzt man noch was auf, nämlich einen Helm, und er nennt den Helm des Heils. Und das ist das, was Paulus an anderer Stelle betont, wenn er sagt, dass uns von Gottes und Christi Liebe nichts trennen kann. Das ist das Heil, das Gott uns zugesprochen hat, durch die Gnade Gottes. Und das ist das, was in unserem Kopf passiert. Deshalb braucht man da einen Helm. Da kommen die Zweifel her. Jetzt habe ich gesündigt, na und, was wird jetzt werden mit mir? Jetzt habe ich schon wieder versagt, ja und, wie komme ich jetzt wirklich weiter? Gibt es das überhaupt? Nein, das gibt es nicht. Gott hat mich erwählt und sein Heil mir geschenkt. Und deshalb spricht man auch in diesem Zusammenhang theologisch von der sogenannten Gewissheit des Heils. Dann bringt er noch was ins Spiel. Halt, da muss ich tun, gell? Dann bringt er noch was ins Spiel, nämlich das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist zur Verteidigung und zum Angriff in gleicher Weise gedacht. Das Wort Gottes, das ist wichtig. Das Wort Gottes. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merkt man immer wieder, wie sich Menschen auf dieses Wort Gottes gestützt und verlassen haben, beginnend bei Jesus, unserem Herrn, in der Versuchung in der Wüste, wo der Teufel gesagt hat, du bist hungrig, du hast 40 Tage gefastet, du warst in der Wüste, du bist geschwächt, was braucht der Mensch dann? Brot in der Regel und Wasser. Sprich, dass diese Steine Brot werden. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und ich bin überzeugt, dass Jesus dort viele, 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 viele Psalmen zitiert, rezitiert und sich in Erinnerung gerufen hat. Denn das ist das Wort Gottes, von dem wir leben. Ich möchte euch Mut machen. Lernt Bibelverse auswendig. Wir haben einmal in meiner Bibelschulzeit in 3 Jahren über 600 Bibelverse auswendig zu lernen gehabt. Es ist uns nicht immer leicht gefallen, aber ich kann euch sagen, von denen darf ich durch Gottes Gnade heute noch zehren und leben. Natürlich ist ja auch so in der Bibel, das ist was anderes. Aber darüber freue ich mich. Oder lernt Liedertexte auswendig. Viele der Christen aus der Vergangenheit sagen, viele, viele Liedertexte sind in schwierigen Zeiten erstens entstanden und zweitens haben in schwierigen Zeiten in Anfechtungen und Versuchungen über die Runden geholfen. Das Wort Gottes sagt ja das Neue Testament, vielleicht hat ja den Hebräerbrief auch der Paulus geschrieben, der sagt, es ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch. Also meine Argumentationen und Diskussionen manchmal haben mit Menschen wenig Frucht gebracht. Aber wenn ich ihnen ein Wort Gottes mitgeben konnte, dann kann ich sagen, das habe nicht ich gesagt, dem kannst du jetzt widersprechen, das kannst auslachen, das macht dem nichts, das hält es aus. Aber es ist wichtig und kräftig. Und das Letzte, und dann komme ich schon zum letzten Punkt. Er sagt in diesem Abschnitt, und betet stets in allem Anliegen. Ich habe das einmal genannt, den Funkkontakt zur Zentrale. Den Funkkontakt zur Zentrale. Das Gebet ist die Verbindung unseres Lebens und Herzens zu Gott. Und das darf man bei aller Ausrüstung nie vergessen. Wie soll ich vorangehen? Was soll ich unternehmen? Wo gehe ich hin? Was sagst du, Herr Jesus Christus, zu meinem Weg? Es ist also eine Verbindung zu Gott, die ich immer und überall erhalten und annehmen kann. Und dann gibt es nur etwas, nämlich den Sieg, und damit schließe ich, der Sieg gemeinsam voran im Kampf zum Ziel. Die römischen Soldaten, die haben bei der Formation, ich glaube, das ist die, was ist das, was am Boden ist, die Kavallerie, ja, oder wie immer, das waren die Reiter. Die Infanterie ist es, ja. Das sind die Kämpfenden am Boden. Die haben etwas entwickelt, was mir sehr gefällt und was, glaube ich, für unseren Abschnitt im Epheserbrief auch wichtig ist. Nämlich die sogenannte Schildkrötenformation. Die Schildkröte ist ja ein interessantes Tier, wenn die geht, dann hat sie über den Kopf und den Hals heraus und den Panzer am Rücken. Aber wenn sie vorangeht und irgendwie Gefahren wittert, dann zieht sie den Kopf ein und dann geht nur der Panzer. Dann ist sie geschützt, sozusagen von allen Seiten. Und das meint der Apostel Paulus im Epheserbrief, wenn er dieses Bild der Schildkrötenformation gebraucht. Er sagt in Vers 10 zum Beispiel, ich glaube, das kommt jetzt noch, seid stark in Gott. Das ist vielleicht ein Schild, das da dargestellt wird. Dann sagt er, ihr werdet in ihm Bestand und Stabilität haben, in Vers 11. Er sagt, durch ihn könnt ihr Widerstand, Überwindung leisten, das Erreichte sichern und das Feld behalten. In Vers 14 sagt er, ihr könnt auf einem standfesten und tragfähigen Fundament stehen und vorangehen. Also der Christ und die Gemeinde Jesu, die wartet nicht in irgendeinem Sumpf. Da hat uns ja Gott herausgezogen, steht im Alten Testament, und stellte unsere Füße auf einen Fels, wo ich sicher treten kann. Also voran auf einem standfesten und tragfähigen Fundament. Voran als Friedensstifter durch das Evangelium. Wisst ihr, ihr Lieben, gefaltete und betende Hände, offene Hände und segnende und helfende Hände, die sind besser wie geballte Fäuste und harte Herzen und böse Taten. Und letztlich sagt der Apostel Paulus, wenn ihr so vorangeht, dann könnt ihr alle feurigen Pfeile oder Brandpfeile des Bösen abfangen und auslöschen. Der Kampf, der Feind, die Ausrüstung, der Sieg. Möge es Gott uns schenken, dass wir miteinander vorangehen in dieser Einstellung, in diesem Vertrauen zu Gott, in diesem Aufblick zu ihm und in dem, was er uns als Schutzausrüstung bietet. Mir fällt auf, dass der Epheserbrief in den ersten zwei Versen mit zwei Worten beginnt, unter anderem, nämlich mit Gnade und Frieden. Und das erschließt in den letzten zwei Versen mit Gnade und Frieden. Und das ist es, was eigentlich die Klammer nicht nur des Epheserbriefes, sondern auch die Klammer unseres Lebens als Christ darstellt. Der Friede Gottes, seine Gnade zu uns, mit der etwas nicht nur angefangen hat, sondern mit der unseren Weg auch zum Ziel führt. Amen.